Musikzeitung erscheint dieses Jahr in ihrem 70. Jahrgang. Dieses Jubiläum hat die NMZ-Redaktion zum Anlass genommen, das ganze Jahr über auf all die Themen zu schauen, die in der Zeitung in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder aktuell waren und es bis heute uneingeschränkt sind. 2021 gibt es also jeden Monat eine NMZ mit einem bestimmten Schwerpunktthema und im März ist das Musik und Markt. Das aktuelle Heft hält dazu viele ganz verschiedene Artikel bereit, die Sie den März über nach und nach auch alle hier auf der Homepage finden werden. Wenn man vom Musikmarkt spricht, führt aber kein Weg an der Vermarktung von Musik in den Medien und damit am Thema Urheberrechte vorbei. Und diese Frage ist momentan gerade mal wieder aktueller denn je. Seit Juni 2019 gibt es eine neue EU-Richtlinie für das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, so der etwas sperrige Name. Sie soll regeln, wer was im Internet verbreiten darf und was nicht. Gegen die neue Richtlinie gab es viel Protest, weil sie vor allem die Rechte der Urheber stärken soll und damit gleichzeitig Plattformen wie YouTube und Facebook zwingen soll, stärker gegen vermeintlich illegal hochgeladene Inhalte vorzugehen. Im Fokus der Kritik die Upload-Filter, die angeblich das Ende des freien Internets einläuten. Ab Juni dieses Jahr, also in gut 3 Monaten, wird es nun für alle Mitgliedstaaten verpflichtend, dieses Gesetz auch im eigenen Land umzusetzen. Für Deutschland gilt es jetzt also, den EU-Entwurf in deutsches Recht zu übertragen. Vor ein paar Wochen, am 3. Februar, wurde deshalb im Kabinett ein Gesetzesentwurf zur Reform des Urheberrechts verabschiedet. Und wieder gibt es massive Kritik sowohl von Seiten der Netzpolitik als auch von Verlegern und aus der Musikwirtschaft. Warum das so ist und wo die Probleme liegen, diesen Fragen geht unser NMZ-Chefredakteur Andreas Kolb im folgenden Gespräch mit 2 Fachleuten nach. Julia Reda war bis März 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments für die Piratenpartei. Letztes Jahr wechselte sie von der Politik in die Wissenschaft. Seither leitet Julia Reda bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte das Projekt Control Copyright. Außerdem ist sie seit Mai 2020 im Vorstand der Open Knowledge Foundation Deutschland. Ihr Gegenüber in diesem Gespräch ist der Komponist Moritz Eggert, der vor wenigen Monaten zum Präsidenten des Deutschen Komponistenverbands gewählt wurde. Moritz Eggert ist Professor für Komposition an der Münchner Hochschule für Musik und Theater und er publiziert als Autor über Musik und Kultur unter anderem in seinem Bad Block of Music, in verschiedenen Magazinen und auch in der NMZ. Andreas Kolb hat seine virtuellen Gäste zunächst einmal gefragt, warum es in Bezug auf die neue EU-Richtlinie so ungemein schwierig ist, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bekommen.
Ich glaube, die Schwierigkeit hat vor allen Dingen 2 Gründe. Der eine Grund ist, dass es hier nicht um ein Gesetz geht, das den Konflikt zwischen 2 verschiedenen Interessengruppen klären muss, sondern sehr, sehr vielen. Also da gibt es auf der einen Seite die Inhaber von Exklusivrechten, auf der anderen Seite gibt es Urheberinnen und Urheber, ausübende Künstler, Nutzerinnen und Nutzer dieser Inhalte, die teilweise selbst wieder Urheberinnen sind, die Internetplattformen und eigentlich das gesamte Ökosystem der Kommunikation im Internet. Alle sind von dieser Regelung betroffen und alle haben unterschiedliche Interessen. Und wenn man es versucht, einer dieser Gruppen recht zu machen, dann kann es sehr schnell passieren, dass für andere Gruppen Kollateralschäden entstehen, die nicht bedacht wurden. Und der 2. Grund ist, dass der europäische Gesetzgeber es sich an vielen Stellen sehr, sehr leicht gemacht hat. Also zum Beispiel hat er gesagt, dass Urheberrechtsverletzungen von diesen kommerziellen Plattformen gesperrt werden sollen, aber legale Inhalte sollen nicht gesperrt werden. Aber er hat nicht gesagt, wie das eigentlich funktionieren soll, weil es eben keine Technologie gibt, die diese beiden widersprüchlichen Ziele perfekt miteinander verbinden kann. Das heißt also, jeder Versuch, das in deutsches Recht umzusetzen, ist imperfekt und wird zu Fehlern führen. Und der Konflikt ist jetzt also, zu wessen Ungunsten diese Fehler am Ende eigentlich passieren sollen. Also nimmt man es in Kauf, dass Urheberrechtsverletzungen teilweise online bleiben, oder nimmt man es in Kauf, dass legale Zitate oder künstlerische Nutzung von Werken gesperrt werden, die eigentlich online bleiben sollen?
Moritz, wie ist es aus deiner Sicht? Um was geht es?
Ja. Naja, Julia Reda hat schon richtig gesagt, das ist wie bei Corona-Regeln. Also wie soll man es allen recht machen? Es wird immer irgendeine Gruppe geben, die sich ungerecht behandelt fühlt. Und natürlich ist das Internet in gewisser Weise auch ein Marktplatz. Und da bieten Leute ganz unterschiedliche Sachen aus ganz unterschiedlichen Gründen an. Und wie finde ich da jetzt eine Regelung, die es allen recht macht? Und es kommt mir so ein bisschen vor jetzt wie bei den Datenschutzregeln, die ja auch immer wieder diskutiert und erneuert werden. Und ich meine, jetzt klicken wir uns auf Webseiten immer wieder durch. Wir akzeptieren alle Cookies, aber letztlich läuft es genauso weiter wie vorher. Und nicht alle gehen mit diesen Daten vertraulich um. Das wissen wir. Ich denke mal, dass es ein Ziel sein könnte, und ich bin ja auch jemand, der mit dem Internet quasi groß geworden ist und auch viel Potenzial, ich denke mal, wenn du bei der Piratenpartei warst, hast du diese Diskussion auch gehabt. Es gibt ja ein gewisses Freiheitspotenzial beim Internet. Es ist ein neues Medium immer noch und es bietet uns viele Chancen. Und wir wollen natürlich nicht alles so kaputt reglementieren, dass sowas, was ich immer gerne den wilden Raum nenne, also das heißt so ein freier Austausch, wo ich eben auch mal als Hobbykünstler mal was reinstellen kann, ohne dass es gleich um Urheberrechte geht, das muss irgendwie auch erhalten bleiben. Und ich glaube, dass wir dafür einfach verschiedene Plattformen brauchen, die unterschiedlich funktionieren. Wir sehen ja an zum Beispiel Streaming-Services wie Netflix oder sowas, wir sehen ja, dass wenn es den Leuten leicht gemacht wird, das zu bezahlen, dann sind sie auch bereit, das legal zu nutzen. Also ich denke mal, dass viele Leute lieber unkompliziert sich legal einen Film runterladen, als etwas komplizierter durch Emule oder sowas, ja, und durch Tauschbörsen. Und genauso müsste es eigentlich auch mit dem sein, was wir als Künstler, als Urheber im Internet anbieten. Also wir müssen es einfach sehr, sehr leicht machen, das fair zu bezahlen. Dass es im Moment nicht fair bezahlt wird, dafür bin ich ganz extrem, also dafür setze ich mich sehr, sehr ein, dass es fairer bezahlt wird, weil es einfach nicht der Fall ist. Also ich denke mal, alle Künstler, die jetzt in Corona-Zeiten mit Streaming-Konzerten und sowas zu tun haben, werden ein böses Erwachen haben Ende des Jahres, wenn die GEMA-Einnahmen kommen. Da kommt nämlich quasi nichts. Davon können wir alle nicht leben. Also da muss ich irgendwas tun.
Ist eines der zentralen Probleme also, dass es keine zwei Partner gibt, wie bei Tarifparteien, eine Arbeitnehmervertretung und eine Arbeitgeber, sondern es gibt mehrere Parteien. Vielleicht können wir das ein bisschen aufdröseln, wer da was will. Also was willst du als Blogger, Moritz? Was willst du als Künstler? Kunstfreiheit, was willst du aber als Mitglied der GEMA, nämlich verwerten? Und was bewegt dich, Julia, die Netzfreiheit über alles zu stellen? Obwohl wir doch wissen, dass Google und Facebook keine expliziten Freiheitsunternehmen, sondern kommerzielle, das ist ja legitim, kommerzielle Unternehmen sind.
Also wenn ich kurz anfangen darf, mir geht es nicht darum, irgendwie das Geschäftsmodell von Google oder Facebook zu erleichtern, sondern mir geht es darum, dass Leute, die sich politisch oder auch künstlerisch äußern wollen, im Rahmen der Gesetze darin nicht behindert werden. Also um mal ein ganz plastisches Beispiel zu nennen, weil YouTube ja teilweise schon Uploadfilter einsetzt, allerdings nur für eine ganz kleine Auswahl von Rechteinhabern. Und auch da passieren schon Fehler und Missbrauch. Also es gibt zum Beispiel eine Gruppe von türkischen Exiljournalisten, die hier von Deutschland aus einen YouTube-Kanal betreiben, türkischsprachig, um teilweise auch die Erdogan-Regierung zu kritisieren und unabhängige Berichterstattung über die türkische Politik zu ermöglichen. Und jetzt hat der türkische Staatssender TRT angefangen, mit Content-ID diese Videos zu claimen als angebliche Urheberrechtsverletzungen, selbst wenn da überhaupt kein Material von TRT vorkommt. Und selbst wenn da Material vorkommen könnte, könnte es ja sein, dass das durch das Zitatrecht gedeckt ist. Und bei solchen Fällen, da liegt zumindest der Verdacht nahe, dass es möglicherweise andere Gründe hat als die Durchsetzung des Urheberrechts, warum diese Videos aus dem Internet verschwinden. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, diese türkischen Journalisten, die müssen ja nicht auf YouTube publizieren, die können ja ihre eigene Webseite betreiben oder wie auch immer. Nur das Problem ist, dass sie dann viel weniger wahrgenommen werden. Also manche dieser Plattformen haben inzwischen eine Größe erreicht, dass sie schon so eine Art digitaler Marktplatz sind. Also nicht nur im Sinne von Verkaufen, sondern mir geht es immer auch um den Aspekt des Marktes, der mit Diskurs und mit politischer Öffentlichkeit zu tun hat. Und natürlich können diese Journalisten sich jetzt beschweren. Und wenn sie Glück haben, wird dann das Video irgendwann auch wieder freigeschaltet. Aber wenn sowas zum Beispiel kurz vor einer Wahl passiert, dann ist natürlich ein gewisser Schaden auch schon angerichtet. Und was jetzt passiert durch diese Reform, ist, dass YouTube eben nicht mehr nur sogenannten vertrauenswürdigen Rechteinhabern wie Fernsehsendern diese Uploadfilter zur Verfügung stellen muss, sondern im Grunde genommen allen. Und da kann man sich jetzt sagen, okay, ist ja super, dann gibt es wenigstens eine Gleichbehandlung. Aber das bedeutet eben auch, dass ich, wenn ich ein Bild gemalt habe, im Prinzip jeder kommerziellen Plattform sagen kann, dass sie dieses Bild sperren muss. Also das heißt, das Missbrauchspotenzial ist wirklich enorm bei der Sache. Und das geht oft unter, wenn so getan wird, als würden im Prinzip die Uploadfilter nicht zum Einsatz kommen. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass es nur um die Bezahlung geht, dann hätten wir, glaube ich, wesentlich weniger ein Problem, sondern das Problem besteht in dem Moment, wo eben gesagt wird, also eine Verpflichtung zum Bezahlen für bestimmte Inhalte auf bestimmten Plattformen reicht nicht, sondern es muss auch eben diese Möglichkeit der Sperrung geben. Da entstehen die Probleme für die Meinungs- und Pressefreiheit.
Jetzt ist da das berühmte Wort gefallen, Upload-Filter. Darüber wird am heftigsten gestritten. Und Moritz, vielleicht kannst du das Ganze ein bisschen aus der Sicht des Komponisten und des Musikers auch nochmal fokussieren oder ergänzen, was Julia Reda gerade gesagt hat. Weil natürlich geht es dir sicher auch um Kunstfreiheit, um Meinungsfreiheit, aber es geht natürlich auch um Spezifika, die eben entstehen, wenn ein Urheber sein Recht an seinem Werk wahrnehmen will.
Ja, das Beispiel, was Julia gerade gebracht hat, ist natürlich eins, wo wir alle sagen, Mensch, diese armen türkischen Journalisten, die müssen ja irgendwie berichten, die müssen irgendwie diese Plattform nutzen, die halt eben etabliert ist. Also es gibt ja schon im Internet einfach sehr, sehr mächtige Plattformen, YouTube, Google, Twitter, die halt einfach einen gewissen Mainstream-Charakter haben, die von sehr vielen Leuten genutzt werden. Dadurch sind sie natürlich ein wichtiges Medium, das ist klar. Aber ich kann natürlich auch ein umgekehrtes Beispiel konstruieren. Ich kann sagen, ich bin ein Musiker, der einfach Musik geschrieben hat und die wird dann plötzlich von Donald Trump in einem Werbespot verwendet, der überall auf YouTube kommt und zwar gegen meinen Willen. Und dann muss ich ja auch irgendwas machen können. Da muss ich ja irgendwie sagen können, ich will das nicht. Ja, das haben ja, wir wissen, Bruce Springsteen, so Leute haben das ja durchaus versucht und das war nicht ganz einfach. Und da bin ich voll auf der Seite der Künstler, die einfach sagen, also hier wird etwas missbraucht, was ich nicht missbraucht haben will. Es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Problem. Also ich glaube, dass es immer wieder mal so Teilerfolge gab. Also ich bin zum Beispiel doch durchaus stolz auf die GEMA, dass sie als einzige Verwertungsgesellschaft eigentlich diesen sehr, sehr langen Kampf gegen YouTube eigentlich geführt hat, dass es da einigermaßen eine gerechte Vergütung gibt für das, mit dem YouTube sehr, sehr, sehr viele Millionen Geld macht.
Wie funktioniert das? Vielleicht, wenn du nachher noch erklären könntest, wie das funktioniert. Ja, weil es geht immer so um Filter, Lizenzen. Was sind die Möglichkeiten, die...
Und ich meine, YouTube hat ja damals auch so eine Art Upload-Filter gemacht, indem es einfach immer wieder Disclaimer vor die Videos gemacht hat, dass das jetzt gesperrt wäre wegen der GEMA, was zum Teil gar nicht gestimmt hat. Die GEMA hat nämlich nur ganz spezifische Videos reklamiert. Aber letztlich hat sich dieser Kampf ja ausgezahlt und viele Verwertungsgesellschaften im internationalen Bereich sind ja da eher eingebrochen gegenüber den großen Konzernen. Und ich denke mal, wir brauchen diese großen Konzerne einerseits als Plattform, aber wir müssen uns einfach mit gemeinsamer Stimme auch viel, viel stärker um unsere Rechte da kümmern. Und zwar auch vor allem die Verwertung dieser Rechte. Und da ist, glaube ich, mehr Solidarität gefragt. Und das ist natürlich auch in Europa immer eine schwierige Sache, wie die Julia wahrscheinlich weiß. Aber wenn da zum Beispiel alle Verwertungsgesellschaften wirklich zusammenhalten und gemeinsam diese Forderung stellen, dann haben wir da auch eine stärkere Stimme bei solchen Problematiken.
Gleich direkt drauf antworten oder...
Ja, also ich glaube, du sprichst da ja zwei verschiedene Dinge an. Einerseits die Bezahlung und andererseits die Frage, kann ich einer bestimmten Nutzung widersprechen? Und ich glaube, dass da das deutsche Urheberrecht heute schon einen stärkeren Schutz gibt als das amerikanische. Also wir haben ja das Urheberpersönlichkeitsrecht und wenn jetzt zum Beispiel also Donald Trump deine Musik für eine politische Botschaft verwendet, also stimme ich dir absolut zu, dass du dagegen vorgehen können solltest. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt passiert das? Also ist es so, dass Donald Trump das erstmal hochstellt und du dann dagegen vorgehen kannst, es sperren lassen kannst, womöglich auch Schadensersatz fordern, bin ich komplett dabei? Oder ist es so, dass das Video gar nicht erst hochgeladen werden darf? Weil es könnte ja sein, dass dort eine Urheberpersönlichkeitsverletzung stattfindet. Und da würde ich nicht zustimmen. Also es ist ja eigentlich auch heute schon so, wenn man Rechte durch eine Verwertungsgesellschaft vertreten lässt, dass man nicht im Vorfeld vor jeder Lizenzierung gefragt wird, ob man da einverstanden ist. Weil das würde ja auch überhaupt nicht funktionieren und würde viel zu viel letzten Endes Transaktionskosten erzeugen. Das heißt also, bei dem Bezahlungsaspekt, da bin ich durchaus einverstanden und ich finde es auch ganz gut, dass die Bundesregierung jetzt vorschlägt, dass es so einen Direktvergütungsanspruch geben soll, also dass tatsächlich sichergestellt wird, dass ein Teil der Lizenzgebühren, die die Plattformen bezahlen, auch tatsächlich bei den Kreativen ankommt, finde ich total richtig. Was ich falsch finde, ist, dass man im Grunde genommen Rechteinhabern die Möglichkeit gibt, jegliche Nutzung ihres Werks erst einmal sperren zu lassen, ohne dass tatsächlich sichergestellt ist, dass es sich dabei auch um eine Urheberrechtsverletzung handelt.
Ja, aber es geht natürlich auch nicht nur um Urheberrechte. Also ich denke mal, dass es auch um Persönlichkeitsrechte geht. Und da ist es dann vielleicht zu spät, wenn das im Netz ist, ne? Also ich denke jetzt mal einfach auch an Bildnutzung von privaten Bildern, die vielleicht jemand aus Facebook hochgeladen hat und die plötzlich ein Teil von irgendeinem Videospot werden, was man einfach nicht will. Also was ist dann? Aber auch da ist es unmöglich, wie kann ich das vorher erkennen? Wie kann ich das vorher in einem Upload-Filter sagen, dass das privat ist, ja? Also wir bewegen uns da wirklich in einem ganz komplexen Territorium und schrauben an tausend verschiedenen Punkten. Und wie du schon gesagt hast am Anfang, wenn man an einem Punkt schraubt, wird jemand anders sich unfair behandelt fühlen. Also eben zum Beispiel diese Journalisten. Aber ich denke mal, es wird sich irgendwann mal ein Konsens herausfiltern, der die Interessen der Mehrheit, würde ich mal sagen, auch vertritt. Und da ist, denke ich, schon Interesse an freier Meinungsäußerung und an Berichterstattung und sowas ist auf jeden Fall gegeben. Aber ich habe da auch keine schnelle Antwort drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich beneide auch die Leute nicht, die mit dieser Thematik beschäftigt sind.
Ja, jetzt können wir ein bisschen in Medias Res nochmal versuchen zu gehen. Alle reden über Artikel 13. Da kann sicher Julia jede Menge dazu sagen. Und was mich interessieren würde als Journalist, hat denn jetzt der deutsche Gesetzesentwurf, wem bringt der Vorteile und wem bringt der Nachteile? Warum übernimmt man nicht einfach die EU-Regelung?
Also die EU-Regelung beantwortet ganz zentrale Fragen eigentlich nicht. Also zum Beispiel, da steht drin, Plattformen müssen bestmöglich sicherstellen, dass Urheberrechtsverletzungen nicht hochgeladen werden, wenn die Rechteinhaber das wollen. Und dann steht im nächsten Absatz, legale Inhalte dürfen dabei nicht gesperrt werden. Es wird überhaupt nicht erklärt, wie das funktionieren soll. Also wenn ich eine Plattform wäre, dann könnte ich mich jetzt auf den Standpunkt stellen, naja, es gibt keine technische Lösung, die niemals zur Sperrung von legalen Inhalten führt, also sperre ich einfach überhaupt nichts. Das wäre eine mögliche Interpretation des Gesetzestextes auf EU-Ebene. Eine andere Interpretation ist zu sagen, naja, legale Inhalte dürfen nicht gesperrt werden, heißt einfach, dass man sich hinterher beschweren kann. Aber das wäre natürlich für die Meinungsfreiheit katastrophal, wenn jedes Zitat, jede Parodie erstmal gesperrt wird und man sich dann aktiv irgendwie beschweren muss. Das heißt also, die Richtlinie sagt überhaupt nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll. Und deshalb gibt es jetzt auf EU-Ebene so einen Prozess, wo versucht wird, irgendwie so technische Schwellenwerte zu entwickeln, wo man sagen kann, also wenn ein Ausschnitt so kurz ist zum Beispiel, dann ist es hinreichend wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein Zitat handelt und deshalb sollte es nicht gesperrt werden. Das ist so in etwa auch der Ansatz, den die Bundesregierung verfolgt. Und über diese Schwellenwerte kann man sich jetzt natürlich trefflich streiten.
Das tun wir ja auch gerade, weil die verändern sich wöchentlich im Moment. Ja. Moritz, wie siehst du das? Also als Musiker, als Komponist, 15 Sekunden eines deiner Werke umsonst, ist das eine Einbuße? Ist das problematisch? Der Filmkomponist sieht es vielleicht anders als der Komponist neuer Musik.
Ja, also da würde ich jetzt spontan natürlich sagen, dass wenn man 15 Sekunden in irgendeinem Bericht über meine Musik verwendet, dann würde ich mich freuen, würde sagen, ja super, das ist jetzt halt irgendwie so ein kurzer Ausschnitt. Aber 15 Sekunden können auch sehr lang sein, zum Beispiel in einem Werbespot. Und wir kennen viele Werbespots, wo die Musik sehr, sehr charakteristisch und sehr, sehr sofort da ist irgendwie. Und das sind das halt eben zum Teil auch mal nur 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Und das ist dann eine Urhebergeschichte. Also das ist etwas, was jemand wirklich auch speziell dafür erfunden hat. Es kann aber auch Musik, und das ist das Komplizierte daran, die vorher existiert, zu so einem Jingle werden. Auch da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ja. Und plötzlich ist es eigentlich ein geschütztes Produkt. Und da würde ich sagen, das müsste eigentlich vergütet werden. Ne?
Da muss ich aber mal zwei Dinge klarstellen. Also erstens, diese 15-Sekunden-Regelung gilt nicht für kommerzielle Inhalte. Das heißt also, niemand darf deine Musik in einem Werbespot verwenden auf Basis dieser 15-Sekunden-Regel. Ah. Außerdem wird diese Nutzung vergütet. Also die Plattformen müssen für diese mutmaßlich erlaubten Nutzung eine Vergütung an Verwertungsgesellschaften zahlen. Und außerdem ist auch die Nutzung von so einem 15-Sekunden-Schnipsel nicht gleich legal, sondern es wird nur gesagt, also der Upload-Filter wird quasi mit einer Toleranz ausgestattet, dass also Ausschnitte, die nicht kommerzielle Nutzung sind und kürzer als 15 Sekunden und außerdem noch irgendwie den Inhalt mit anderem kombinieren und nicht mehr als die Hälfte eines geschützten Werkes enthalten, dass die nicht automatisch gesperrt werden. Du wirst aber trotzdem informiert, dass jemand das hochgeladen hat und kannst es dir angucken und dann gegebenenfalls sagen, ich möchte es aber doch gesperrt haben. Also oftmals wird auch übertrieben, was mit dieser 15-Sekunden-Regelung eigentlich möglich ist. Und da wird halt oft gesagt, es wird quasi verschenkt oder es wird legalisiert oder kommerziell genutzt. Und alles das ist überhaupt nicht der Fall. Also da muss man wirklich sagen, diese Regelung ist schon extrem restriktiv. Also so restriktiv, dass ich mich als Nutzerin fragen muss, was mache ich denn, wenn ich kommerziell arbeite? Dann darf ich plötzlich nicht mehr zitieren oder also es wird zumindest wesentlich schwieriger, das zu tun. Und insofern, also ich glaube, da wurden schon sehr, sehr viele Zugeständnisse an die Rechteinhaber gemacht, das so zu gestalten, dass der wirtschaftliche Einfluss von diesen 15 Sekunden extrem gering ist.
Da hast du zwar recht, Julia, aber es gibt bei der GEMA einen sogenannten Werkausschuss, der seine Zeit mit nichts anderem verbringt, als zu entscheiden, ob etwas kommerziell ist oder nicht kommerziell ist. Und es gibt ja natürlich, und das weißt du auch, gibt es eben diese halbkommerziellen Nutzungen, also diesen Graubereich, also was so Influencer machen. Sind die nun jetzt wirklich ein Geschäft schon gleich oder sind das einfach nur Fans von Lego? Da gab es jetzt auch diesen Fall, wo Lego kritisiert hat, diesen einen YouTuber zum Beispiel. Das sind ja auch Nutzungen von Musik möglich. Und dann haben wir plötzlich keine so klare Antwort, wie es natürlich richtig versucht wird. Was du beschrieben hast, ist ja im Grunde vom Gedanken her sehr richtig. Aber es gibt eben diese Grauzonen. Und ich glaube, darum geht eigentlich dieser Streit.
Und wie könnte denn eine Lösung aussehen? Technisch, also es gibt ja die Schlagworte Overblocking, dass man bestimmte Verfahren einsetzt, wie Uploadfilter. Oder ist es besser, dass man die beteiligten Parteien sozusagen klarer rausarbeitet und denen sozusagen irgendwie eine gesetzliche Handhabe in die Hand gibt, weil es sind so viele Player, finde ich, die damit mischen. Was könnte denn ein Lösungsweg sein aus eurer individuellen Sicht?
Also ich glaube, wenn ich das sagen darf, ein möglicher Lösungsweg wäre, die Plattformen, die genutzt werden, eigentlich zu unterteilen in verschiedene Nutzungsbereiche, die man unterschiedlich behandelt. Das wäre für mich zum Beispiel vielleicht eine Idee. Also weil bei YouTube zum Beispiel, wir haben kommerzielle Nutzung, wir haben Filmtrailer, Werbung, wir haben Hobbyleute, die einfach nur ihre privaten Videos parodieren, Satiren. Das finde ich sollte zum Beispiel total frei sein. Also ich will zum Beispiel einfach wirklich auch gerne Jonas Kaufmann verarschen und sein Video einfach benutzen und daraus eine Satire machen, weil das ist mein Satirerecht. Da bin ich zum Beispiel total dafür, ja. Weil sonst ist Satire und Humor und Kommunikation auch nicht mehr möglich, wenn das alles reglementiert und verboten ist und sofort von einem Upload-Filter gesperrt wird. Mhm. Dann gibt es aber Bereiche, wo es eben nicht so ist, wo die Nutzung sehr wohl beobachtet werden muss, weil es sich um Urheberrechte handelt. Und wenn man diese Plattform unterschiedlich verteilen würde, also das heißt Freiräume schafft für freie Sprache, für freie Meinungsäußerung, aber gleichzeitig eben die kommerzielle Nutzung auch besser kontrolliert in einem anderen Bereich, in einem getrennten Bereich. Das wäre vielleicht ein möglicher Ansatz.
Was sagst du dazu, Julia? Also welche Lösung schwebt dir vor? Gibt es eine Lösung?
Ja, also ich glaube, es wird schwer, so eine Lösung zu finden, die für alle Plattformmodelle irgendwie passt. Also ich glaube, für solche Plattformen wie YouTube fände ich eigentlich das Modell wie im Radio ganz gut. Also, dass es eine verpflichtende kollektive Lizenz gibt. Das heißt, die Plattform muss zahlen, weil einfach so viel Musik dort genutzt wird und weil sie die Musik auch monetarisiert. Aber die Upload-Filter sollten komplett aus dem Gesetz gestrichen werden, weil ich denke, auf der einen Seite besteht ja weiterhin die Möglichkeit, wenn man quasi eine bestimmte Nutzung entdeckt, die einem nicht gefällt, dass man die trotzdem sperren lassen kann, also Beispiel Donald Trump. Und auf der anderen Seite wäre dann ein Modell für die Bezahlung geschaffen. Also man wird ja auch als Musiker nicht jedes Mal gefragt, bevor das eigene Lied im Radio läuft. Und das ist auch, glaube ich, keine vernünftige Erwartungshaltung, also dass man jede einzelne Nutzung irgendwie erst freigeben muss, sondern ich finde, für die wenigen Fälle, wo tatsächlich man eine Sperrung will, sollte das Notice und Takedown reichen. Und für quasi solche kommerziellen Nutzungen wie zum Beispiel Monetarisierung von Musik auf YouTube, da sollte es eine kollektive Lizenzverpflichtung geben.
Also du sagst richtig, Julia, dass man nicht jetzt hier das einzelne Ding quasi im Vorfeld schon verbieten soll. Aber es ist ein bisschen auch das Problem, dass die Technik natürlich hinterher ist. Also wir entwickeln ja jetzt erst gerade Programme, die und Algorithmen, die quasi automatisch Musik erkennen können, das ermöglicht ja überhaupt ja erst zu schauen, was du gerade beschrieben hast, wo wurde jetzt meine Musik verwendet. Und das ist ganz, ganz wichtig dann natürlich. Und selbstverständlich ist es als Musiker nicht in meinem Interesse, das zu verbieten, sondern ich will ja davon auch was verdienen. Aber dazu müssen dann eben die Technologie auch funktionieren, die mir diese Informationen gibt. Und die ist noch am Anfang. Ja, also da sind wir immer noch nicht an einem zufriedenstellenden Punkt, vor allem jetzt aus der Perspektive der E-Musik. Da gibt es eben das Problem, dass in der U-Musik hast du einen Song, der ist einfach immer gleich. In der E-Musik ist es ein Orchesterstück, das jedes Mal anders interpretiert wird. Und da haben wir ja schon ein technisches Problem. Wie erkennt jetzt der Algorithmus das zum Beispiel? Ne? Aber ich denke auch, man muss sehr unterscheiden zwischen Upload-Filter, der im Vorfeld eingesetzt wird, und zwischen der richtigen Verwertung davon. Und da, wenn da Grundlagen geschaffen sind, tendiere ich auch eher dazu, Upload-Filter nicht als die ideale Lösung zu empfinden. Vor allem, weil man ja auch trennen kann zwischen einer verbotenen Nutzung eines urheberrechtlichen Materials und zum Beispiel dem, was ja im Moment viel diskutiert wird, Falschmeldungen oder Verbreitung von Unwahrheiten und sowas. Ne? Hm.
Ja, also das ist ja schon außerhalb des Urheberrechts, aber ich finde, selbst im Urheberrecht versucht dieser Artikel 17 zu viele Probleme gleichzeitig zu lösen. Also vielleicht wäre es besser gewesen, tatsächlich eine musikspezifische Regelungen zu finden, weil jetzt zum Beispiel ja auch die Filmindustrie sehr unzufrieden ist mit dem Artikel 17. Also selbst kurz vor der Verabschiedung der Richtlinie haben viele große Hollywood-Studios und andere Akteure der Filmindustrie sogar dazu aufgerufen, den Artikel 17 doch nicht zu verabschieden, weil sie irgendwie befürchten, dass da ein Modell, das im Prinzip in der Musik entwickelt wurde, auf andere Verwertungskontexte angewandt wird. Und noch schlimmer wird es ja bei anderen Werksgattungen, an die überhaupt nicht gedacht wurde. Also Softwarecode zum Beispiel ist ja auch urheberrechtlich geschützt. Und natürlich ist es theoretisch möglich, dass den jemand bei YouTube hochladen könnte. Aber es ist gleichzeitig extrem unwahrscheinlich. Und das wäre jetzt auch unfair, glaube ich, wenn man zum Beispiel sagen würde, YouTube muss Lizenzen von der VG Wort erwerben, weil in dem Video kann irgendwie ja mal ein Stück Text eingeblendet sein, weil das ist natürlich nicht das, womit die Plattform irgendwie Geld verdient. Das heißt also auch dieses Problem, dass die verschiedenen Werksgattungen verschiedene Vertriebswege haben und mehr oder weniger stark auf Exklusivrechten basieren, ist auch was bei Artikel 17 für Konflikte sorgt.
Das Urheberrecht hat sich ja auch stark gewandelt, Moritz. Ich meine, du bist ja im Lauf deiner Karriere auch da zum Experten geworden. Man hat noch in der Barockmusik die Parodie als was ganz Normales angesehen und hat eigentlich ein Stück, das nicht von jemand anderem was enthalten hat, war kein gutes Stück, weil da war man nicht informiert. Und heute ist das das Todesurteil sozusagen. Also hinken wir da der Geschwindigkeit hinterher, was das Internet mit uns macht?
Ja, wir machen es uns auch zu kompliziert. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe ein Stück geschrieben, da habe ich alle Nationalhymnen der Welt verwendet. Einige davon sind urheberrechtlich geschützt. Die kommen immer jeweils so eine Sekunde, zwei Sekunden, meistens gleichzeitig. Man kann sie zum Teil kaum erkennen. Ich denke mal, dass das Gesamtwerk eine sehr komplexe Collage ist, die mit diesen Hymnen nichts mehr zu tun hat. Aber es gibt darüber einen 4-Aktenordner schweren Briefverkehr mit der GEMA. Dann habe ich die GEMA gefragt, sag mal, wie war denn das eigentlich bei dem sehr berühmten, für neue Musikkenner, Stück von Bernd Alois Zimmermann, Ballet pour le Souffle du Roi Ubu, wo das ganze Stück nur aus Zitaten besteht. Und er hat auch fröhlich Zitate von Karl Stockhausen und Pierre Boulez verwendet, die zu der Zeit natürlich auch und immer noch urheberrechtlich geschützt sind. Und da habe ich einfach mal den Brandhorst gefragt, wie war denn das damals, ob er mal nachschauen kann, ob es darüber auch so viele Aktenordner gibt. Und dann hat er gemeint, nee, das hat man damals einfach so gemacht, weil man hat sofort erkannt, dass das Werk von Bernd Alois Zimmermann ein eigenständiges künstlerisches Werk ist. Das ist ein tolles Stück. Und natürlich lebt das nicht von den Zitaten, sondern von der Genialität, wie er mit diesen Zitaten umgeht. Und das zeigt mir, wie absurd das auch ein bisschen geworden ist. Also wir sind so, manchmal komme ich mir vor wie in so einem Wahrheitsministerium, wo man immer diese Regeln immer wieder neu auslegt, aber dadurch die Wahrheit auch selber verändert. Also das ist, ich hätte gerne eine einfache Antwort auf diese Frage, weil ich gleichzeitig mich unheimlich ärgere über die Ungerechtigkeit, wie mit Urheberrechten umgegangen wird und wie schlecht die Urheber vergütet werden. Gleichzeitig gibt es in mir einen Teil, der immer wieder sagt, wir brauchen diese Freiheit, einfach auch mal machen zu können.
Aber das ist ein Punkt, wo vielleicht tatsächlich die Urheberrechtsrichtlinie eine Verbesserung bringt, weil wir haben ja in Deutschland das Problem, dass es im Moment überhaupt keine Regelung für Parodie, Pastiche und so weiter gibt. Also wir hatten früher die freie Benutzung, die hat der Europäische Gerichtshof dann in diesem Kraftwerk gegen Moses-Pelham-Urteil gekippt. Ja. Und jetzt führt die Richtlinie quasi Parodie, Karikatur und Pastiche als neue Ausnahme ein. Und der Grund dafür ist auch, dass es eben große Befürchtungen gab, dass Artikel 17 eben solche Dinge wie Fankultur, also damals ging es vor allen Dingen um Memes, um Fanfiction, um Remix und so weiter, aber natürlich auch solche künstlerischen Auseinandersetzungen mit fremden Werken irgendwie einschränkt. Weil bisher war es ja ein weniger großes Problem in der Praxis, dass es diese rechtlichen Grauzonen gibt, eben genau wie du sagst, Moritz, weil halt oftmals in der Praxis gesagt wurde, naja, da kann ja niemand was dagegen haben, das lassen wir einfach laufen. Und das funktioniert eben nicht, wenn das Urheberrecht automatisch durchgesetzt wird. Also diese Toleranz und dass man da irgendwie mit gesundem Menschenverstand rangehen kann. Also ich unterschreibe auch nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Gastbeitrag für eine Zeitung schreibe, einen Vertrag, wo genau geregelt wird, ob ich denen ein Exklusivrecht übertrage oder nur ein einfaches Nutzungsrecht. Da gibt es ganz viel, was einfach so gewissermaßen eine gelebte Praxis ist, und wenn man sich fair zueinander verhält, dann gibt es meistens keine Probleme. Und das ist was, was ein Algorithmus einfach nicht abbilden kann. Also der kann nur gucken, okay, was wurde hier reinprogrammiert als quasi das Abbild des Gesetzes. Und sowas wie Toleranz gibt es da nicht. Und ich glaube, das ist sowieso ein grundsätzlich falscher Weg, also zu versuchen, Gesetze, die immer mit Auslegungen zu tun haben, irgendwie automatisch durchsetzen zu wollen. Das funktioniert nicht.
Ich meine, der gesunde Menschenverstand und Toleranz, das hört sich gut an, aber es geht halt um so viel Geld, dass solche Dinge dann manchmal in den Hintergrund geraten. Also wenn ich die Musikwirtschaft und Kreativwirtschaft, das ist jetzt wieder eine andere Ecke, wie der Komponistenverband oder die GEMA, wenn ich die höre, dann ist das eine Katastrophe, was da stattfindet. Man spricht von Enteignung. Ist das Populismus oder was steckt da dahinter, Moritz?
Naja, also muss ich das einfach nur anschauen. Also wie Musik früher verwertet wurde, als es die guten alten Schallplatten gab, als es einen CD-Verkauf gab, da konnte man relativ faire Transferaktionen machen, wo man sagt, okay, so und so viele Platten wurden verkauft, die Plattenfirma hat so und so viel eingenommen, die Künstler bekommen und so viel. Ne? Das waren ganz andere Summen, als es heute ist. Ich weiß, dass das, was heute von den Popmusikkollegen, die sogenannten Verkaufszahlen, was man für einen Nummer-1-Hit inzwischen hat, was an physischen CDs verkauft wird, das ist so lächerlich gegenüber früher. Das ist Wahnsinn. Und das, was über Streaming reinkommt, ist noch nicht mal ansatzweise, kann das auffangen. Da hat sich also was grundsätzlich total verschoben. Und das ist auch einer der Gründe, warum die gesamte Popmusik inzwischen wieder so wahnsinnig von Live-Konzerten abhängig ist. Weil da verdienen sie tatsächlich Geld. Da haben sie große Stadionkonzerte, im besten Fall, sie verkaufen Merchandise und so weiter. Da können sie physisch tatsächlich was verkaufen, nämlich die Anwesenheit in einem Live-Konzert. Das ist zwar einerseits irgendwie schön, weil wir natürlich alle auch Live-Konzerte am tollsten finden, aber es zeigt auch, dass da irgendwie eine Verschiebung stattgefunden hat. Und es wäre natürlich toll, wenn der Marktplatz Internet so funktionieren würde, dass ich da dieselbe Art von Einnahmen, die früher auch habe, denn die waren auch für die meisten, also für das Gros der Musiker nicht jetzt irgendwie bombastisch, sondern einfach nur normal, sodass sie dann halt leben konnten. Das war ja nicht jeder ein Nummer-1-Hit. Da sind wir noch lange nicht im Moment. Und da haben wir uns, weil uns die technische Entwicklung auch ein bisschen überrannt hat, haben wir einfach viele Chancen verpasst, gerade was die großen Konzerne angeht, für eine gerechte Verteilung zu sorgen. Und es haben zwar immer wieder viele tapfer dagegen gehalten mit irgendwie guten Sachen. Auch ein Prince hat dann seine eigene Musik auf seiner Website angeboten. Aber das war leider wenig erfolgreich. Und da fehlt, finde ich, nach wie vor so ein bisschen so Solidarität der Branche, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal wirklich ein Gegenmodell, was fair ist für alle. Und da würde ich einfach wünschen, ich würde zum Beispiel so eine Art Netflix für klassische Musik wünschen. Ich würde mir einen Streaming-Sender wünschen, der Orchester auch bezahlt und Musiker auch bezahlt und Komponisten bezahlt, denen Kompositionsauftrag gibt, weil die ein hochwertiges Programm anbieten wollen. Dann könnte wieder ein fairer Austausch stattfinden. Soweit ich weiß, werden Leute, die für Netflix arbeiten, durchaus fair bezahlt. Also die Regisseure, die Schauspieler, die Filmkomponisten, die dafür arbeiten. Das ist ja keine Klitsche. Die machen damit Geld, aber sie zahlen auch Geld. Und das fehlt mir einfach im Moment. Und im Moment gibt es so einen Zerfall der Öffentlich-Rechtlichen. die da nicht mehr ganz diese Rolle übernehmen können, die sie früher hatten, die in den 50er Jahren, wie wir wissen, sehr, sehr wichtig war, zum Beispiel auch für die zeitgenössische Musik. Das ist ja nicht mehr so. Und da fehlt mir was. Also ich bin für Netflix, für Klassik.
Finde ich total gut. Und also ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen haben es da teilweise auch schwer, weil ihnen dann ja wiederum gesetzlich verboten wird, dauerhaft ihre Sachen auch ins Netz zu stellen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man schaut, wie der Kuchen verteilt wird sozusagen. Also weil ich glaube, einer der Gründe, weshalb die Kreativen von Spotify zum Beispiel so wenig Geld bekommen, ist, weil der Deal zwischen Spotify und der Musikindustrie zu großen Teilen nicht über den Verkauf von Exklusivrechten, sondern über Anteile an der Firma gelaufen ist. Mhm. Und auch wenn ich jetzt irgendwie lese, dass halt irgendwelche Venture-Kapitalisten das Repertoire von Bob Dylan gekauft haben, dann glaube ich nicht, dass dieses Geld, das damit verdient wird, unbedingt irgendwie an Kreative zurückfließt. Also ich glaube, da ist auch teilweise möglicherweise das Urheberrecht zu lang. Weil die allermeisten Kreativen, die werden natürlich irgendwie 70 Jahre nach ihrem Tod keine Einnahmen mehr generieren. Also die wenigen, die das tun, deren Rechte sind dann oft halt in die Hände von größeren Unternehmen geflossen. Und natürlich geht dann ein Teil des Kuchens auch dorthin. Also wenn natürlich irgendwie Musik aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts immer noch urheberrechtlich geschützt ist und immer noch gestreamt wird, dann geht natürlich ein nicht unerheblicher Teil der Ausschüttungen, die es gibt, an diese Rechteinhaber. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Also, dass man schaut, wie sorgt man dafür, dass das Geld, was für Lizenzen gezahlt wird oder das überhaupt halt in die Industrie fließt, auch fair verteilt wird.
Das ist ein guter Gedanke. Also es gibt immer wieder auch mal die Idee, dass man einen Teil dieses Geldes verpflichtend für Kulturförderung zum Beispiel einsetzen könnte, ab einem bestimmten Zeitpunkt der Urheberrechts, also wenn man jetzt sagt, nach 40 Jahren müssen die einen Teil davon zum Beispiel an Kulturförderung abgeben. Das wäre zum Beispiel eine gute Idee.
Ja, ich würde sagen, wir haben eine ganz gute Runde gedreht. Das Internet nicht nur als Freiheitsraum, sondern auch als ein Raum, der nicht rechtsfrei ist, sondern wo die Menschen und die User und die Verwerter sich einigen müssen, wie sie miteinander umgehen. Und vielleicht als Abschlussfrage an euch beide, was passiert denn, wenn die Richtlinie scheitert am 21. Juni 2021? Ist denn der Ausgang jetzt ganz klar? Ist der abzusehen oder gibt es da noch Fragen?
Also zunächst mal ist Deutschland verpflichtet, bis Juni die Richtlinie umzusetzen. Allerdings gibt es konkret nur gegen den Artikel 17 ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, ob eben Teile von diesem Artikel 17 gegen die EU-Grundrechtecharta verstoßen. Allerdings gehen alle davon aus, dass dieses Urteil nicht rechtzeitig kommen wird für die Umsetzung in Deutschland. Das heißt also wahrscheinlich im Herbst. Und das ist ein Grund, weshalb ich es relativ gut finde, dass die Bundesregierung ein eigenständiges Gesetz für den Artikel 17 vorgeschlagen hat. Weil wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass der Europäische Gerichtshof sagt, Artikel 17 ist grundrechtswidrig, dann kann man dieses Gesetz wieder abschaffen, ohne dass man den Rest der Urheberrechtsreform wieder komplett neu anfangen muss.
Moritz, wie siehst du das? Den 21. Juni steht er bei dir im Kalender ganz dick, zweimal rot unterstrichen.
Nicht wirklich. Also ich meine, ich werde es natürlich verfolgen, aber ich sehe das halt pragmatisch und auch realistisch. Es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, muss es halt angepasst werden. Es wird wieder diskutiert werden. Es wird weitere Vorschläge geben. Es geht halt immer weiter. Dass das irgendwie nicht so hoppladi gelöst werden kann, ist irgendwie klar. Aber natürlich habe ich schon auch Hoffnung, dass man relativ bald zu Ergebnissen kommt, die für einen größtmöglichen Anteil von Urhebern auch wirklich sinnvoll und auch erfreulich ist. Ich finde, du hast ein schönes Wort gesagt, irgendwie so, wie hast du es genannt, also die guten Sitten im Internet oder so ähnlich, ne? Weil das finde ich irgendwie eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, weil vieles in unserem gemeinschaftlichen Leben, also wenn wir zum Beispiel in den Laden gehen, dann ist es irgendwie klar, dass man sich nicht vordrängelt oder dass man irgendwie, also, aber es gibt kein Gesetz dagegen. Also steht nirgends so im das Buch, dass es verboten ist, sich vorzudrängeln und dass man deswegen bestraft werden kann. Aber trotzdem macht das keiner. Und zwar deswegen, weil es einfach gute Sitte ist und weil auch irgendwie ein gewisser gesellschaftlicher Druck besteht, dass man sich auch so verhält. Und ich fände es toll, wenn es sowas im Internet auch gäbe, dass im Grunde vieles geht, aber dass man vieles einfach auch nicht gut findet. Genau wie man heute auch nicht gut findet, wenn man rassistische Kommentare macht oder irgendwie sich über Minderheiten lustig macht und so weiter. Da gibt es auch kein Gesetz oft dagegen, aber es ist trotzdem einfach nicht gut, weil es einen moralischen Kodex dafür gibt. Und da fehlt zum Teil noch ein bisschen das Bewusstsein. Und ich meine, ich plage mich auch im Internet, wie du weißt, Andreas, oft mit Trollen und sowas rum. Und das ist auch nicht verboten, ne? Aber da herrscht immer noch so ein bisschen so ein, es geht irgendwie alles und deswegen darf ich auch alles, weil es ist mein Recht, es irgendwie zu machen. Aber manchmal ist es einfach unverschämt und doof. Und dass dieses Bewusstsein steigt, auch im Bereich der Verwertung und im Umgang mit Copyrights, das finde ich eine tolle Sache. Und da müssen wir eigentlich viel Aufklärung betreiben, einfach viel darüber reden und viel diskutieren.
Moritz, ich würde das als Schlusswort nehmen für unsere Runde, vorläufiges Schlusswort, weil das Thema wird uns weiterhin beschäftigen. Vielen Dank, Moritz Eckert, Präsident des Deutschen Komponistenverbandes. Vielen Dank, Julia Reda, Netzaktivistin und Politikerin. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke.